Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wie ihr schon wisst, bringen wir alle zwei Wochen Persönlichkeiten aus der Südtiroler Landwirtschaft und darüber hinaus vor unser Mikrofon und lassen sie von ihrem Leben erzählen. Wenn ihr Rückmeldungen habt, Anregungen, welche Gäste wir einladen sollten oder wenn ihr Werbung machen möchtet bei uns in unserem Podcast, dann meldet euch einfach bei uns. Einfach mit einer E-Mail an redaktion@sbb.id, kommentiert einfach unter unseren Folgen, wo das geht, und empfehlt uns weiter und bewertet unseren Podcast. Das hilft uns wirklich sehr weiter, um unseren Podcast noch ein wenig bekannter zu machen. Genug der einleitenden Worte, mein Name ist Bernhard Christanel und ich bin genauso gespannt wie ihr auf unseren heutigen Gast. Der Gast bei meiner heutigen Podcast-Folge ist einer, den die allerwenigsten vielleicht mit Landwirtschaft in Verbindung bringen. Er hat mir davor erzählt, er sich selber auch nicht. Und die allermeisten kennen von einer ganz anderen Gegend. Mein Gast ist der Rudi Gamper, ehemaliger langjähriger Koordinator von der RAI. Rudi, grüß dich.
Grüß dich.
Schön, dass du mir gekommen bist.
Rudi sagt Dankeschön, dass ich kommen haben dürfen. Ja.
Es wird jetzt wenige geben, wo es die nicht kennen, wo zumindest mal vom Numen her nicht kennen, von früher noch. Es gehört aber doch ein bisschen zur Tradition bei uns, dass sich die Leute kurz vorstellen, wenn sie zu mir kommen. Vielleicht sehen ja ein paar Jüngere drunter, wo sie jetzt nur mit Rudi Gamper mal gehört
haben. Nichts anfangen können.
Kannst du mal kurz sagen, wer du bist?
Ich bin 1942 in Österreich geboren, bin Optantenkind, meine Eltern sind ausgewandert, 1950 wieder zurückgekommen und Zug nach Leifers, der Vater war Leiferer. Meine Mutter hat 10 Jahre draußen gelitten und daheim war, aber die Frauen sind ja damals gefragt worden. Und ich bin in Leifers aufgewachsen, an Handelsschule besucht, habe dann in der Zentralbuchhaltung der Artesia, habe ich dort gearbeitet und habe nebenher angefangen bei der RAI Nachrichten lesen und Sonntagsdienste machen. Und dann ist ein Wettbewerb gewesen, dann ist das deutsche Fernsehen gekommen. Vom Sender Bozen, damals Sender Bozen, heute RAI Südtirol. Und sind einige Kollegen vom Radio nach Rom hinuntergekommen, versetzt worden und für die Ansage im Fernsehen. Da ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden und bin dazugekommen auch. Und 1966, am 2. November, bin ich offiziell bei der RAI aufgenommen worden und bin dann ein Leben lang dort geblieben, bis ich mit 64 Jahren in Pension gegangen bin. Zuerst war ich Stationssprecher, Nachrichtensprecher, dann sogenannte Programmregisseure, das heißt selbstständige Programmgestalter, was mich nachher zur Landwirtschaft auch gebracht hat, vielleicht kann ich das auch noch sagen, weil ich ja hunderte von Interviews gemacht habe und vor allem ganz viele mit einfachen Leuten. Knechte und Mägde habe ich ganz besonders gerne interviewt, weil ich bald draufgekommen bin, dass die alle eigentlich ein krasses Leben gehabt haben. Und unter die Knechte an der Burg kennengelernt, blitzgescheit. Die haben leider nicht die Möglichkeit gehabt zu studieren oder irgendetwas zu unternehmen. Aber ja, das wird jetzt zu weit führen. Ich habe dann diese Interviews gemacht und 1997 bin ich leider mit dem Wort Krebs konfrontiert worden, Magenkrebs. Und weil ich einen Wahlspruch gehabt, so wie es im Leben kommt, ist richtig. Und damals habe ich mir noch gedacht, Teigl, jetzt bin ich nicht mehr ganz einverstanden. Im Nachhinein gesehen, war es in Ordnung. Man lernt sehr viel. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wieder gesund worden bin. Ne? Aber es hilft mir heutzutage noch sehr, sagen wir das Wesentliche vom Unwesentlichen, soweit es geht halt, ein bisschen zu unterscheiden und nicht sich über alles aufzuregen. Es gibt ganz, ganz wichtigere Sachen als unsere kleinen Probleme da. In Südtirol. Ich bin nachher zum Koordinator ernannt worden, 1997, und bin dann bis 2006 Koordinator, also verantwortlich für die ganze Programmierung für Fernsehen und Radio. Also eine ganz schöne Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, bin sehr dankbar dafür. Und mit 65 hat man Pension gehen müssen damals. Und die haben gesagt, weil ich wusste, dass sehr viele warten auf den Posten, habe ich gesagt, gut, ich gehe ein Jahr davor. Es soll nicht ausschauen, dass man mich da zusammen sei Lause tragen muss. Und dann bin ich Pension gegangen. Über fast 3 Jahre später hat dann die Landesregierung mich gefragt, ob ich die Direktion, die Präsidentschaft der RAS übernehme. Rundfunkanstalt Südtirol. Das haben viele nicht ganz gern gesehen, weil der eine oder andere hat die RAS als Konkurrenz zur RAI gesehen. Stimmt nicht. Die RAI hat ihr eigenes Programm gehabt. Die RAS ist ganz wichtig, weil sie die Programme, die Abendprogramme und so weiter vom Ausland hereingebracht hat. Nur ist damals die Digitalisierung gekommen, wenn du dich erinnerst, die Digitalisierung. Und jetzt sind Kapazitäten frei geworden. Man hat Möglichkeit gehabt, noch mehr Sender einzubringen, die alle meistens in Aktion getreten sind, weil der Sender Bozo am Abend das Programm schon fertig gehabt hat. Und weil ich halt die Intendanten von den ausländischen Sender einige sehr gut gekannt habe, hat man mich gebeten von der Landesregierung, ob ich die Präsidentschaft übernehme, damit man das da einschieben kann und leichter zu den Programmen dazukommen. Da war ich Präsident, 8 Jahre lang, da ist ein neues Gesetz rausgekommen, dass niemand, ein Pensionist darf nicht Präsident sein von einem öffentlichen Amt und damit ist zu Ende gegangen.
Ja. Das ist eine lange Zeit gewesen, ja.
Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, auch rein beruflich hast du ja eigentlich nicht direkt mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Wie ist denn das dazu erkennen, dass die Landwirtschaft das der Teil von deinem Leben geworden ist?
Du, aus 2 Gründen. Eins habe ich schon angedeutet, durch die Interviews mit den einfachen Leuten aus der Landwirtschaft. Das heißt, die haben mir die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Arbeit und zum Teil die sehr, sehr anstrengende Arbeit der damaligen Zeit, weil fast keine Hilfsmittel waren, die haben mir das näher gebracht. Ich habe die Leute besser verstanden und die Landwirtschaft selber, vor allem die Bergbauern, haben die besser verstanden, wie das dazugeht und so weiter. Aber dann kommt noch etwas Wesentliches dazu. Meine Tochter hat einen Obst- und Weinbauern aus Klees geheiratet. Das ist der Erwin Rottensteiner. Und seit 25 Jahren ungefähr, ja, hilf ihm. Im Weingut vor allem. Mhm. Früher war im, wenn man das sich das vorstellt, das Herzstück des Lac Rhin ist ja da in gleich südlich vom Kloster. Und da haben sie aber Äpfelbaum drinnen gehabt. Mhm. Aber der Junge hat dann die Asse gerissen und hat dann Weingut angelegt. Und das erste große Stück, das ist fast 1 Hektar gewesen, hat ihm geholfen. Das heißt, wir zwei haben die ganzen Drähte gezogen, weil nicht das Setzen von den Raseln, sei die haben wir da, aber die Drähte gezogen. Und es waren 30 Kilometer Drähte, die wir da gezogen. Und seither hilf ihm im Weingut und ich tue es gern bei den ganzen Arbeiten, die anfallen. Also bin ich da ein bisschen drinnen und durch den rede ich viel mit den Leuten und mich interessieren die Preise, wie es geht und die Versteigerung, wie es geht. Und dann kommt noch etwas dazu, das ist eigenartig. Früher hat man so, ja, jetzt kommt ein Gewitter und so weiter. Aber ich habe zweimal eine Totalvernichtung in Gries von der Ernte miterlebt. Und seit dem ersten Mal, das war vor über 10 Jahren, wenn irgendwann ein Gewitter kommt, dann stehe ich schon am Fenster und schaue raus, ob sich nicht mit dem Regen ein Hagel vermischt. Weil man mitleidet, weil man weiß, das ganze Jahr arbeitest, kann schon sein, dass man versichert ist und dass man Geld kriegt. Ist alles in Ordnung. Aber das macht es nicht wett. Das ist ganz was anderes. Also leide da ein bisschen mit. Und so bin ich mittendrin eigentlich in der Landwirtschaft. Dankenswerterweise.
Jetzt kommen wir zum Thema.
Ja.
Was sollen wir jetzt treffen heute? Du bist ja Obmann von Wein, Obst und Gartenbauverein Bozen.
Ja.
Soll ich jetzt mir selber nochmal nachlesen?
Weil ja, ich muss auch
mal nachlesen. Ich bin jetzt auch 20 Jahre da, bis vor 2 Wochen noch nicht gewusst, dass es das gibt.
Ja, stimmt.
Wieso hast du die Aufgabe übernommen und was hat denn der Verein eigentlich für Aufgabe?
Ich bin dazugekommen, wiederum durch einen Schwiegersohn, aber diesmal durch einen Schwiegervater meiner Tochter, der war 25 Jahre lang, war Obmann des Wein-, Obst- und Gartenbauvereins. Und eines Tages hat er mir gesagt, geh, das schon auch vor 30 Jahren her, hat er gesagt, das nicht bei den Tagesfahrten machen. Die machen dreimal im Jahr mal Tagesfahrten und einmal eine Lehrfahrt über 4-5 Tage im Ausland. Das nicht einmal mitgehen in die Leute, ein bisschen etwas von deinem Beruf erzählen und so weiter. Ich habe damals mit dem ZDF gearbeitet und wie es Sam zugeht. Ja, dann habe ich gesagt, ja, sowieso komme ich mit. Und dann hat er gesagt, du, könnt ihr nicht in Ausschuss hinnehmen, dann darfst du mir ein bisschen helfen beim Organisieren. Ja, und ich gesagt, Beppen, ohne weiteres. Und dann Garing hat er gesagt, du, ich habe jetzt meinen Stellvertreter gemacht, gell? Weil er war ein bisschen diktatorisch, ne?
Ja,
aber
ein
guter Mensch, gell? Aber ein bisschen diktatorisch. Und dann ist es leider so gekommen, dass er schwer erkrankt ist und in verhältnismäßig kurzer Zeit ist er gestorben. Und ich kann mich erinnern, ich habe ihn fast jeden Tag in der Marienklinik besucht. Und eines Tages hat er, weil es ihm schon sehr schlecht gegangen ist, aber gell, du tust schon weiter mit dem Verein. Und ich habe gesagt, ja, bei ihm sowieso. Und ich habe gesagt, gut, jetzt mache ich es ein Jahr. Nächstes Jahr sind sowieso neue Wahlen. Und dann wird der Nachfolger gewählt. Und das war dann Ende 2006. Und dann bin ich halt hängen geblieben. Von einem Jahr, sein 17 Jahre waren. Mhm. Und ich bin dann der Obmann geworden. So, welche Funktion hat der? Den kennt niemand. Nicht, du hast ihn nicht gekannt. Den kennt niemand. Aber wir haben 200 Mitglieder. Aber das Wesentliche von dem Verein spielt sich nicht heute ab. Heutzutage hat er eine gesellschaftliche und eine soziale Funktion. Gesellschaftlich, weil vor allem ältere Leute dabei sind. Wir machen diese Tagesausflüge. Wir haben einen Dankgottesdienst, einen groß in einer Kirche in Südtirol. So jedes Mal etwas anderes. Seit 20 Jahren fährt der Pater Urban Stillhardt vom Benediktinerkloster Murigriers mit. Er ist unser Haus- und Hofkaplan sozusagen. Ja. Musikanten in Tracht von der Bürgerkapelle Griers gehen so zwischen 7 und 10 gehen mit, gestalten den Gottesdienst mit, spielen dann auch und dann haben wir immer Festessen. Das ist für uns alte Leute ganz, ganz wichtig. Und da weiß sich's wieder, wenn das Essen gut ist, nach dem Essen auch die alten Leute recht gern und recht viel. Ich gehöre da dazu. Das ist heutzutage. Aber man muss wissen, dass die Vorgänger, und es hat drei wichtige Vorgänger, Vereine geben, dass die wichtigste Funktion der Landwirtschaft in Deutsch-Südtirol ausgeübt haben. Das hat 1838 begonnen schon. Da ist da diese Landwirtschaftsgesellschaft für Tirol und Vorarlberg ins Leben gerufen worden. Eher ein bisschen spät, die anderen Kronländer haben die Vereine schon gehabt. Das hat schon Maria Theresia früher immer gefordert, dass die Vereine gegründet werden. Weil sie hat immer gesagt, das Land verarmt. Weil der Träger ist ja die Landwirtschaft. Und das geht nicht, hat sie schon gesagt, und dann später natürlich auch der Sohn, der Josef II. Es geht nicht, dass der Sohn in der Landwirtschaft gleich arbeitet wie der Vater. Es müssen Neuerungen her, es müssen Gerätschaften her, Maschinen vielleicht dann später auch. Und es gehört Literatur dazu. Die Leute müssen lesen, müssen sich in den Vereinen die Erfahrungen austauschen. Und so ist da in Bozen der Filialverein von dieser Gesellschaft gegründet worden, 1838. Dieser Verein hat dann alle landwirtschaftlichen Sektoren abgedeckt. Das heißt, alles, was sich da getan hat, Wein, Obstbau, Gartenbau, Viehzucht, Bienenzucht, dann die Seidenzucht, was so wichtig war, alles ist da zusammengelaufen bei diesem Verein. Und nur um die Wichtigkeit zu unterstreichen von dem Verein, bei der ersten Generalversammlung, da ist sogar der Erzherzog Johann von Österreich gekommen, weil der war der Landwirtschaft und auch dem Tiroler Land ganz eng verbunden, der war draußen in der Steiermark. Und der Gegenpart war natürlich damals dieser Filialverein. Und beim Filialverein war Franz Mages, der Vorstand hat man aber gesagt, heute würde man Obmann sagen, der Franz Mages war aber zugleich der Bürgermeister von Bozen. Also nur um die Wichtigkeit des Vereins zu betonen. Das war der erste Verein. Aber darf ich beim Filialverein sagen, wer noch dabei war, das war der Ludwig von Comini. Und der Ludwig von Comini, der Schwefelapostel, 1851 ist der Mehltau gekommen. Alle die Sperrat, Wein gibt es nicht mehr sozusagen. Und der hat diese Schwefelpraxis da eingeführt. Und er war auch Mitglied vom Filialverein, der Ludwig von Comini. Als zweites ist noch der landwirtschaftliche Bezirksverein kämen, weil es hat ein Vereinsgesetz gegeben, 1867, und da hat der Verein das neu benennen müssen, das Unternehmen praktisch den Verein, und es seien neue Statuten ausgestellt worden. Aber wenn man die Statuten vom Filialverein vom Vorgänger mit den Statuten des landwirtschaftlichen Bezirksvereins vergleicht, dann ist praktisch eins zu eins fast übernommen worden. Eigenartig ist bei dem zweiten Verein, dass man diesmal auch die Bergwirtschaft ganz stark in den Vordergrund gestellt hat, weil man gesagt hat, das muss zusammen, Berg und Tal müssen zusammenarbeiten, damit Landwirtschaft erfolgreich ist. Früher hat man immer nur von Wein und Obst und die anderen sagen das, aber von Bergwirtschaft hat man ganz, ganz wenig erzählt. Auch da wieder hat man dann einen Vereinsgarten gegründet, wie der Filialverein hat auch einen Vereinsgarten gehabt, eine Baumschule, damals 5.500 Quadratmeter, es war 1853, war der erste und der war ganz, ganz erfolgreich. Dass einer sogar Glanzbirchel geschrieben hat, um zu sagen, der hat dann einen Katalog ausgegeben und von 1 bis 371 waren die Sorten Äpfel und Birnen. Also die Bäume, die man kaufen hätte können, da hat jeder selber entschieden, was er nimmt. Und genauso war es beim landwirtschaftlichen Bezirksverein, der von 1868 bis 1870 gegangen ist, da hat es auch wieder einen Garten, einen Vereinsgarten gegeben, den man da angelegt hat. Weil die Vereinsgarten, darf man nicht vergessen, Baumschulen, die haben ja nur eine gewisse Zeit. Da war der Boden ausgelaugt. Ne? Also hat man wieder etwas Neues. Und da der landwirtschaftliche Bezirksverein hat dann angesucht bei der Gemeinde Bozen um ein Stück Weingut am Krapfelweg in der Nähe vom Bahnhof. Nur hat den nicht der Landwirtschaft Bezirksverein abgeschlossenen Vertrag, sondern da hat sich so fast im Stillen ein zweiter Verein, Landwirtschaft Verein gegründet. Und zwar unter Hugo Ritter von Goldeck. Das war ein ganzer unternehmungstüchtiger Mensch von Bartschinz oben. Ist in Bartschinz gestorben, aber in der Gruft in Bozen begraben worden. Der war nämlich bei der Abendgesellschaft Flora dabei, hat dort dann einige zusammengerufen von der Gesellschaft und hat dann 1868 gesagt, wir müssen einen neuen Verein gründen und dann hat der Gartenbauverein genannt und hat sogar angesucht bei der Stadthalterei in Innsbruck die Genehmigung. Ja. Die haben das genehmigt, weil der bis dahin der Filialverein ein bisschen zu wenig getan hat. Mhm. Und der Landwirtschaftsbezirksverein hat auch ein bisschen zu wenig getan. Man liest in den alten Zeitungen auch unter anderem von einem Winterschlaf des landwirtschaftlichen Bezirksvereins. Jetzt sind die zwar rivalisierende Vereine da gewesen, aber Wien hat jetzt gesagt, Moment mal, das geht nicht da. Es darf nur drei landwirtschaftliche Vereine geben, einen in Innsbruck, einen in Bozen und einen in Welschtirol in Trient. Also haben sich die zwei nolens volens zusammenraufen müssen. Ja. Ist aber nicht so einfach gegangen. Es hat da gesetzliche Schwierigkeiten geben und jetzt haben beide so eine heute hat man sagen, eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, drei von dem Verein und drei von dem und die haben sich dann zusammengerafft, aber in der Zwischenzeit hat der Gartenbauverein sehr tüchtig unter Goldeck gearbeitet und hat am Krapfelweg diesen Vereinsgarten oder Baumschule oder Versuchsgarten, wie man das auch nennen will, abgeschlossen. Und da habe ich noch im Archiv den Vertrag gefunden, den damals der Dr. Streiter, der liberale Bürgermeister, ausgestellt hat. Den haben sie ihnen angeboten. Die ersten 5 Jahre haben sie keine Miete zahlen brauchen, aber haben denn der Lehrerbildungsanstalt freien Eintritt gewähren müssen, damit sich die auch in der Landwirtschaft weiterbilden können. Und das war verhältnismäßig ein kleiner Garten, 3000 Quadratmeter, aber sehr intensiv bearbeitet. Und dann haben sich zusammenraufen müssen und das ist nachher der Landwirtschafts- und Gartenbauverein worden. Das war der dritte Vorläufer. Und jetzt hat man die drei, damit es nicht so lang wird, die drei Vorgänger abgedeckt. Und bis dahin haben sie alles, was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun hat, was die Ausstellungen anbelangt. Und es hat ja viel, in Bozen viele Früchteausstellungen gegeben, sogar Früchte und Kunstwerke hat es gegeben mit Werken von Giorgione und Selaus und so weiter. Also hat sehr viel gegeben. Und es ist nach wie vor, auch noch 1884, bevor unser Wein-, Obst- und Gartenbauverein gegründet worden, haben sie die Präliminarien übergehabt. Das heißt, alle Subventionsgesuchte von ganz Südtirol sind in Bozen bei diesem Landwirtschafts- und Gartenbauverein Bozen zusammengelaufen. Die haben das dann geordnet, Stadthalterei Innsbruck, weiter zum Ackerbauministerium nach Wien. Ackerbauministerium hat entschieden, was kriegt er nicht da oder um wie viel weniger kriegt er, mehr hat niemand gekriegt. und hat es hereingeschickt und Bozen hat dann wieder die Kontakte aufgenommen mit den ganzen lokalen Filialvereinen und gesagt, schau, du hast angesucht, um 600 Gulden, sie können dir 300 geben, du hast für 1200, sie können dir 800. Ein bisschen ist mir vorgekommen, wie die alten Dokumente da transkribiert haben. Ist das ein bisschen wie heute auf der Mal, dass man so viel verlangt, ja, in der Hoffnung,
dass man ein bisschen etwas kriegt.
Ne? Heutzutage ist es viel schwieriger, man muss ja alles belegen und so weiter. Aber die waren damals auch sehr, sehr streng, gell? Ich weiß, wie dann später ein neuer Obstgarten in St. Jakob angelegt worden ist und die Direktion da angesucht hat draußen, um einen Beitrag in der Stadthalterei von Innsbruck, die wiederum von Wien weitergegeben haben, um 300 Gulden Beitrag, dann haben die zweimal eingeschrieben, sie mögen das genau spezifizieren, für was sie das verwenden. Also man hat das sehr genau. Der Wein-, Obst- und Gartenbauverein, der jetzt hier, hat auch wieder ungute Situation gegeben. Es ist nämlich der Landeskulturrat gegründet worden in Innsbruck und darauf hat gesagt, er übernimmt jetzt alles, was Landwirtschaft ist. Und alle Landwirtschaftsvereine, da auch in Südtirol, müssen zu Genossenschaften bzw. Spezialvereine umbenannt werden. Man hat sehr gern gesehen, dass man jetzt das machen muss, auch weil die Macht entschwunden ist. Ne? Ja, klar. Jetzt ist leider der Weinobst- und Gartenbauverein da gewesen, hat allerdings noch viele, viele Ausstellungen, wenn man denkt, die Leute haben ja Ausstellungen in St. Petersburg, waren sie in Hamburg. Die sind ja überall gewesen bei Ausstellungen. Das ist großartig gewesen. Ne? Und jetzt sind wir da bei dem neuen Verein.
Jetzt haben wir ja einen neuen Landwirt, der jetzt einen Tag nach der Erfolge rauskommt. Ein Text drin.
Von dankenswerterweise.
den du uns zur Verfügung gestellt hast. Und in deinem Text, da bezeichnest du deinen Verein als, ich zitiere dich jetzt, in bescheidenem Maße Vorgänger des Versuchszentrums Leinburg und des Beratungsrings für Obst- und Weinbau. Ja. Jetzt ein bisschen, das hast du schon erklärt, also das mit den Bahnschulen. Ja.
Natürlich klingt es ein bisschen überheblich, aber ich habe geschrieben, natürlich in bescheidenem Maße, aber diese Versuche, die da angestellt waren, weil da sind auch Maschinen getestet worden, damit die Leute wissen, schau, das ging gut. Und die ganzen Früchte- und Obstausstellungen, Weinausstellungen, da ist viel diskutiert worden, da ist wirklich ein großes Leben dahinter gewesen. Aber dann ist das Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hat dann der Obmann eines Tages bei einer Sitzung, und die haben auch die Ausschusssitzung, das Protokoll, wo er sagt, meine Herren, wir haben keine Berechtigung mehr, den Verein so weiterzuführen, den Versuchsgarten weiterzuführen, denn diese Aufgabe übernimmt jetzt das Versuchszentrum Leinburg. Und ich habe auch noch, haben sie auch damals eingeladen, der Mantinger, hat man den Dr. Mantinger eingeladen für einen Vortrag. Und der hat damals auch gesagt, ja, es wird das Versuchszentrum. Und er ist ja dann Direktor des Versuchszentrums bis 1999, glaube ich, war er. Und er hatte wirklich mit Weitsicht und mit großer Menschlichkeit dieses Versuchszentrum geleitet. Er ist heute noch Mitglied übrigens des Wein-, Obst- und Gartenbauvereins. Ja. Und jetzt hat die Leinburg das übernommen. Aber die ganze davor hat wirklich die ganzen Vorgängervereine haben das gemacht. Und darum haben gesagt, dass die in sehr bescheidenem Maße, ich wiederhole es und versuche es stimmlich rot zu unterstreichen, in sehr bescheidenem Maße hat das eben der Wein-, Obst- und Gartenbauverein mit den Vorgängern gemacht.
Jetzt hat natürlich der Verein, wir können statt jetzt wieder pro Jahrzehnte ein bisschen zurückschauen, jetzt der Verein hat natürlich auch die Zeit von Faschismus und von Option, hat natürlich den Verein auch geprägt und wahrscheinlich auch verändert. Was war schon aus der Zeit?
Danke, dass du mir die Frage stellst, weil die liegt mir sehr am Herzen. Das war ja die fürchterlichste Zeit für Südtirol, ne? Diese Optionszeit, die haben sie mitgemacht, das heißt meine Eltern und so weiter, kann es ein bisschen nachfühlen. Und natürlich hat der auch, ist der übergesprungen auf den Weinobst- und Gartenbauverein. Und es ist dann so weit gekommen, dass abgestimmt worden ist. Und diese ganze Wertfindung von dem Verein ist dokumentiert. Das haben wir übergeben dem Stadtmuseum von Bozen. Und da ist beschlossen worden, muss man sich vorstellen, der soll verkauft werden. Man hat ausgerechnet, dass für jeden der Vereinsmitglieder 1711 Lira zur Verfügung stehen. Das Geld wird nicht ausgezahlt, sondern das Geld wird verwendet, denn im geschlossenen Siedlungsgebiet der Südtiroler, wenn man bedenkt, in Krim, Elsass und vor allem Burgund, soll dieser Weinobstengartenbauverein neu gegründet werden mit diesem Geld. So weit ist man gekommen. Man hat Liste aufgestellt, wo die Namen aller Mitglieder, 144 Mitglieder waren. Und daneben soll jeder unterschreiben, wer fürs Gehen ist oder fürs Bleiben. Und von 144 haben 102 unterschrieben, dass sie beabsichtigen zu gehen. Ich will das nicht Namen nennen, aber wenn du heute das anschaust, ist es möglich, dass die alle so begeistert, nicht begeistert, aber geglaubt, es gibt nur mehr den Weg, dass wir weggehen. Man muss es einmal sehen, wirklich. Also es tut dann dir das Herz weh, wer da alles da unterschrieben hat. 102 haben gesagt, sie gehen. Da hatte ich die Wertfindungskommission gewesen. Das ist so gegangen, dass man alles genauestens aufschreiben hat müssen. Ich habe da ein Fotokopie zum Beispiel von 1940 hat man lernt die Inventarschätzung. Wasserpumpe mit Saugrohr, 42 Lire. Baumleitern, 110 Lire, 4 Baumleitern. Ein Sparherd, 300, weil der hat so eine Hütte daneben gehen. Aber dann ein Schubkarren, 40 Lire. 2 Schaufeln, 5 Lire. Ein eiserner Rechen, 5 Lire. Nur um zu sagen, wie detailliert das alles gemacht worden ist. Jetzt hat der Gartenbauverein einmal das alles geschätzt. Ist auf 200.000 aufgekommen. Da sind die Faschisten gekommen, haben sie geschätzt. Sind auf knapp über 100.000 gekommen. Aber dann ist das Übereinkommen schon da gewesen, dass dann eine neutrale Kommission aus deutschen und italienischen Beamten zusammenkommt und unabhängig beurteilt. Und die haben nochmal beurteilt und haben sich dann genähert und sind dann sagen wir auf 130.000 bis 140.000 gekommen. Also man war schon voll überzeugt, man geht raus. Zum Glück, wie du warst und wie unsere die Hörer das genau wissen, ab 1942, 1943 vor allem ist es zum Glück in Stocken gekommen, durch die Kriegswirren, auch weil man das Siedlungsgebiet, das geeinte Siedlungsgebiet für die Südtirol nicht ausfindig hat machen können. Obwohl der Hitler und auch der Himmler den Südtirolern das angepriesen hat, Burgund vor allem. Die haben gesagt, schau, Burgund, das gleicht Südtirol. Ne? Das ist auch, der Wein gedeiht, Obst gedeiht. Ne? Karl Dinzel ist schon mitgefahren, Peter Hofe ist schon mitgefahren, haben sich das angeschaut. Begeistert war niemand. Ne? Und zum Glück hat es dann aufgehört, aber inzwischen sind 75.000 ausgewandert, nur 25.000 zurückgekommen. Aber ich habe auch Dokumente gefunden von den Obleuten da, von einem vor allem, die waren schon sehr, sehr begeistert von Nationalsozialismus, muss ich sagen. Aber das sind dann Details.
Ja, das muss man im Zusammenhang mit der Zeit noch sehen.
Das muss man in der Zeit sehen. Ja. Und man muss versuchen zu verstehen, ja nicht zu urteilen. Das hat schon der Dr. Volke immer gesagt, urteilen sollen die, die es mitgemacht haben. Die anderen sollen nur versuchen zu verstehen.
Jetzt hat es ja noch Kriegszeit, das ist ja natürlich auch für den Verein auch wieder viel Aufbauarbeit gewesen.
Ja.
Ich habe gelesen, es hat sogar Ende der 50er Jahre eine Frau gegeben, die in führender Position
ja,
war.
Ja, die Frau Fräulein Meier.
Fräulein, Entschuldigung.
Ja, das ist Fräulein Meier war das da. Da bin ich draufgekommen beim Durchschauen der Dokumente. Da sehe ich Geschäftsführer, Fräulein Meier. Ist das möglich? Dann habe ich noch weitere Dokumente gefunden. Ja. So ungefähr ein Jahr lang war sie Geschäftsführerin, ja. Und hat es gut gemacht, gell. Und damals habe ich schon mit Maschine geschrieben, also hat man es leichter lesen können. Aber das war eine löbliche Ausnahme. Ist auch nicht, wenn man diese Tagesausflüge, da sind Frauen auch mit gewesen. Aber sonst, wenn man die Landwirtschaft angeschaut hat, diese Begehungen, ne? Wein- und Obstgärten, dann sind fast nur Männer gewesen. Also kaum mal eine Frau, auch wenn bei unserer Broschüre, die alte Broschüre, sieht man auch zwei Frauen oben. Aber später dann in einem Schwarz-Weiß-Foto aus den 40er Jahren nicht eine Frau, aber die Männer alle im dunklen Anzug, alle mit weißem Hemd und alle mit Krawatte. Also der Anlass da, fremde Weingärten, fremde Obstanlagen anzuschauen, dann anschließend essen zu gehen, das hat man ernst genommen. Also diesen Anlass hat man gewürdigt auch.
Was ist denn aus dem Vereinsgarten geworden, von dem du vorher erzählt hast?
Der Vereinsgarten besteht weiterhin, der war in St. Jakob Und den haben wir heute noch. Das war damals, das war 1910 nämlich, bis dahin war es immer nur Pacht. 1910, anscheinend ist es dem Verein damals ganz gut gegangen mit dem Verkauf von den ganzen Bameln und so weiter. Dann haben sie beschlossen, nicht mehr zu pachten, sondern zu kaufen. Und dann haben sie von einem Dr. Kofler von Zwölfmagrein, das hat zu Zwölfmagrein gehört, haben sie einen gekauft, 11.000 Quadratmeter, ja, knapp über
ein
Hektar, haben sie gekauft und dann gut angelegt. Das hat, man hat viel arbeiten müssen. Es war ja, der Lehm war ja der Exerzierplatz der K&K-Soldaten auch. Und hat es dann aufgebaut. Und den gibt es bis heute, hat sich nur ein bisschen verkleinert. Über 8.000 Quadratmeter gehören immer noch den heutigen Verein. Wir haben den abgetragen, ist die Hütte geworden, weil sie baufällig war. Das war gefährlich. Aber wir haben versucht, den sehr gut zu halten. Zuständig ist mein Schwiegersohn, der Erwin Rottensteiner. Und da hat sich etwas weitergebildet, was nachdem die Leinburg alles übernommen hat, haben sie gesagt, so, und jetzt brauchen wir nicht mehr Versuche unternehmen. Jetzt versuchen wir, wirklich Sorten anzubauen, die etwas bringen. Ne? Mhm. Dann hat man die Birnen an den Kaiser Alexander gehabt und so weiter. Da haben wir die Birnen weggetan und die neuen. Es ist interessant, wenn man das alles liest, welche neuen Sorten eingesetzt worden sind. Und heute steht er da. Wir haben Hagelabwehr. Die Beregnungsanlage läuft mit einem Elektromotor. Und wir haben nur noch Pink Lady und Gala drinnen. Also eine sehr, sehr schöne Anlage. Muss sagen, und sind sehr, sehr fleißig.
Du hast ja ganz am Anfang hast ja auch gesagt, heutzutage hat der Verein vor allem noch eben die Funktion, dass er Lehrfahrten organisiert und der soziale Funktion. Was kannst du zusammen sagen?
Eben, das ist ja ganz etwas Wichtiges. Aber das hat nicht der Schätzer angefangen. Das hat, diese soziale Ader hat der Verein immer schon gehabt. Als Beispiel. Früher hat es ja, bevor die Leinburg war unten, hat es ja die landwirtschaftliche Schule gegeben im Kloster Murigries. Und da sind aus ganz Südtirol die Schüler zusammengekommen. Und natürlich hat es für die damalige Zeit, zähle ich von den 50er zum Beispiel, hat es viele Bierbeln gegeben, denen es nicht ganz gut gegangen ist. Und Eltern, die sich schwer getan haben, die Bierbeln da einer schicken, damit sie etwas lernen. Und da hat dann der Pater Magnus, der war zuständig für die ganzen Schüler, die draus, weil die haben da geschlafen, mhm, und hat dann verschiedene Vereine und angeschrieben und unter anderem den Weinobst- Gartenbauverein, und die haben die Briefe noch daheim, wo er sagt, schau's, ich hätte da 6 Buben, die hätten's wirklich notwendig. Hat für jeden genau hingeschaut, wo er herkommt, wie die Eltern sein und wo die Schwierigkeiten liegen und so weiter. Und da hat in die 50er Jahre schon der Ausschuss beschlossen, 150.000 Lehrer sofort zur Verfügung zu stellen. Und der Pater Magnus soll das aufteilen auf die Buben, die es wirklich brauchen. Und dann haben sie noch das Jahr drauf etwas dazugegeben. Und zwar eine schöne Uhr für den besten Schüler.
Also hat man,
und dann, ich weiß noch, beim Ungarnaufstand, ne, das war 56, da haben sie meine 15 Zentner Äpfelkleid zur Verfügung gestellt und haben da versucht, das hinüberzuschicken, wo die Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, um denen zu helfen. Also man hat immer wieder geholfen. Wie ist es heutzutage? Seit vielen, vielen Jahren versuche ich mir genauso über den Tellerrand zu schauen, über den sprichwörtlichen, und um zu helfen. Bäuerlicher Notstandsfonds ist selbstverständlich, dass wir den Spende geben. Aber wir helfen auch zum Beispiel einem landwirtschaftlichen Verein in Uganda, und es sind Frauen, die eine Fortbildung machen können, die einmal wegkammerten vom offenen Feuer, was ganz einfache Sachen. Und wie kann man das auch attraktiver machen, dass auch mehr ausschaut und so weiter. Und da unterstützt man immer diese Frauen von Uganda, aber auch dann da herum gehen wir über den Finsensverein, dass er da auch ein bisschen Geld verteilt. Also das Mindeste ist, jedes Jahr spenden wir ungefähr 2.000 Euro aufgeteilt. Ein bisschen früher waren es noch mehr. Wenn wieder die Zinsen steigen, dann werden wir wieder mehr geben. Und das tut uns allen gut, um zu sehen, dass es nicht allen gut geht in einem Land, dem es mit wenigen Ausnahmen wirklich gut geht.
Mhm. Kann man so langsam zum Abschluss
machen,
zum Gespräch? Ich kann da den ganzen Tag mit dir reden. Da. So ein Verein, wir haben ja vorher schon gesagt, es wissen die wenigsten, dass es deinen gibt.
Ja.
Vielleicht danach, ja, vielleicht sogar fast ein bisschen provokante Frage. Im Jahr 2024 braucht es den selben Verein noch oder ist das ein Auslaufmodell? Das heißt, du hast gesagt, das sind alles ältere Leute, wenn die mal nicht mehr da sein.
Durchschnittlich bei 70 Jahren ungefähr. Ja, braucht es denn? Und jetzt antworte ich dir mit ein paar Zahlen. Wir haben ungefähr 200 Mitglieder. Wie gesagt, mehr ältere Leute. Also es fängt schon bei ein paar sind 50, 60. Aber durchschnittlich sind wir bei 70. Aber wenn ich dir sage, dass wir 3 Tagesfahrten im Jahr organisieren, die organisiere ich, bei der Frühlingsfahrt, und das ist immer in der Gegend irgendwo von gardaseelischer Tradition, aber wir schauen immer irgendetwas Kulturelles an oder besuchen einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Museum und gehen dann sehr gut essen und fahren mit dem Boot auf den Gardasee und so weiter. Aber da sind immer 90 Leute mindestens dabei. Und im Sommer fahren wir noch ein bisschen weiter. Ganz wichtig, nehmen Sie den Dankgottesdienst im Herbst. Da suche ich eine besondere Kirche aus. Wir bleiben dann in der Kirche, dann haben wir einen Fachmann, der die Kirche erklärt, oft der Pfarrer dort und so weiter. Der erklärt das alles, welche Kunstgegenstände da sind. Und dann geht man gut essen. Das gute Essen ist ganz wichtig. Aber da sind wir über 100. Und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, ein Gasthaus zu finden, das uns aufnimmt. Das ist ein 4-Gänge-Menü und also, es geht uns wirklich. Aber schon die Zahl, dass so viele da mittun, muss ich sagen, und sie sind allem dankbar. Da merke ich, viele warten oft auf die Fahrten. Ne? Und dann haben wir die Leerfahrten, da können 50 mitfahren, mehr können einfach nicht. Ja, die sind alle ausverkauft. Das letzte Mal sind wir nach Piemont, die Landwirtschaft besucht, aber auch kulturelle Sachen besucht und so weiter. Ja, die waren ja nicht einmal 20 Minuten, war jetzt gar kein so an dem Tag, aber da haben sie schon ab Mitternacht haben die Leute angerufen. Ne? Dann sagen, es hat schon eine Wichtigkeit, es ist, glaube ich, noch kein Auslaufmodell. Und wir sind, der ganze Ausschuss ist eigentlich sehr begeistert, sind ja 200 Mitglieder aus 13 verschiedenen Gemeinden Südtirols dabei.
Es klingt danach, als wo es in der nächsten Zeit kein Auslaufmodell werden.
Ja.
Du sagst, mit welcher Begeisterung die Leute dabei sein.
Das sind sie mit der. Ja, und sie sind alle sehr dankbar. Mhm. Und dankbare Leute sind immer gute Leute, wie es so schön heißt.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Danke dir, Rudi, für deine Zeit. Danke, dass du zu uns hergekommen bist. Es ist hochinteressant, dir zuzulassen. Ich glaube, da stimmen mir die Leute zu, was du jetzt heute zulassen. Und fein, dass wir ins Treffen haben gekannt und dass die Leute ein bisschen selbst davon kommen über den Verein, von dem so wenige wissen, dass es dann gibt. Ich wünsche dir noch alles Gute und wünsche natürlich auch einen Verein, dass auch mindestens das 150-Jährige noch.
Da bin ich fest überzeugt. Ich werde nicht mehr dabei sein, aber die werden das machen da. Nein, und ich sage ebenfalls Dankeschön, Bernhard, dass ich da sein haben dürfen, dass ich das den Verein auch vorstellen habe dürfen, über Landwirtschaft reden, soweit ich etwas verstehe. Und es war einfach schön und ich hoffe, dass auch die Zuhörer, dass sie gesund bleiben, das ist das Wichtigste, und dass sie weiterhin gut leben können und würdig leben können in dem wunderbaren Land.
Am Ende unserer Folge wie immer ein kleiner Ausblick auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist der Fachtagung für Urlaub auf dem Bauernhof gewidmet, die vergangenen Dienstag in Bozen stattfand. Zudem berichten wir euch über das neue Lagenkonzept von Südtirol Wein, natürlich über den Wein-, Obst- und Gartenbauverein und über neue Nischen für Südtirols Direktvermarkter. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.